Hallo und herzlich willkommen zu deinem ganz besonderen Podcast. The Era of the New Women, dem Podcast für die erfolgreichen Frauen der neuen Zeit. Heute möchte ich in unserem Podcast eine neue Ära einführen. Das Podcast Intensive. Manchmal gibt es so spannende Themen, für die unsere 35 Minuten einfach nicht ausreichen. Sie in einem zu engen Raum zu sperren, das geht einfach nicht. Und genau aus diesem Grunde gibt es ab heute mal ab und zu ein Intensive, bei dem wir uns ein hochspannendes und aktuelles Thema heraussuchen, ohne die Zeit im Hinterkopf zu haben. Und das Entree macht heute unser zweiter Mann im Podcast-Bunde. Vor einigen Monaten hatten wir ja schon den Martin Permantier mit dem Thema Haltung hier. Heute haben wir Karl Gamper zu Gast. Mit ihm geht es um neue Horizonte in der Bewusstseinsforschung. In einer Welt, die so komplex geworden ist wie die unsere, ist es einfach unabdingbar, sich mit dem Thema Bewusstsein zu beschäftigen. Damit wir die Komplexität und all das, was gerade in der Welt geschieht, auch verstehen können. Ja, lieber Karl, erstmal herzlich willkommen und schön, dass du heute hier bei uns bist.
Und ich habe mich so gefreut, lieber Cyranus, dich wieder zu sehen, dich wieder zu hören. Und ich freue mich so sehr über diese Einladung und fühle mich geehrt, gemeinsam mit dir tiefer in jenes Feld einzutauchen, das ja aus einer anderen Sicht gesehen das tragende Feld ist unserer Zeit, nämlich Bewusstsein. Und alles beginnt im Bewusstsein, alles ist Bewusstsein. Und diese Omnipräsenz, dieses Spiegelbild endlich zu durchschauen, das wird allen Zuhörerinnen ein neues Bild eröffnen, einen neuen Raum eröffnen und auch ein neues Gewahrsein schenken, nämlich zu jenem Punkt hinzuschauen und hinzufühlen, wo Veränderung und wo Transformation tatsächlich stattfindet.
Wunderbar, lieber Karl, du bist schon mittendrin. Ich gehe mal wieder ein Stückchen zurück, aber mir ist es auch wichtig, also es geht hier heute nicht um irgendwelchen spirituellen Zuckerguss, sondern wir gehen wirklich in die Tiefe. Und wahrscheinlich wird natürlich das Thema Spiritualität mit reinfinden, aber es ist gar nicht die Grundlage dafür. Und warum, das sage ich dir jetzt. Denn Karl und ich, wir kennen uns bereits, jetzt halte ich fest, Karl, seit 2007. 2007 war ich noch als Trainer und Coach für Unternehmen tätig und damals habe ich versucht, das Thema Business und Spiritualität irgendwie zusammenzuführen und in die Unternehmen zu integrieren. Und ich erinnere mich noch sehr gut an viele Diskussionen, die ich mit Coaches und Trainer hatte. Kann man das jetzt schon machen? Geht das überhaupt schon? Ja, es gab ein paar Unternehmen, die tatsächlich beide schon miteinander integriert haben, aber es waren, ich weiß nicht, wie du es in Erinnerung hast, Karl, noch relativ wenige Unternehmen, oder?
Ja, ich kann mich noch gut erinnern. Ich habe, Entschuldigung, ich habe so im Jahr, so Ende der 1990er Jahre damit begonnen, Spirit und Business miteinander zu verbinden. Und das war eine mühsame Geschichte, muss ich wirklich sagen. Ich war ja als Unternehmensberater unterwegs und habe mich spezialisiert so für eine strategische Visionsarbeit, was natürlich wunderbar war, denn strategische Visionsarbeit haben ja nur Firmen gemacht, denen es gut gegangen ist. Das war im gewissen Sinne ein Luxusangebot. Und ich habe mich dann, weil du sagst 2007, ich kann mich noch gut erinnern, ich habe dann 2007 begonnen, diese Unternehmen zu porträtieren. Und es waren dann zwei Bücher, eines 2008 und eines 2009. Und da habe ich ungefähr 50 Unternehmen porträtiert, also zweimal 25 in etwa. Und habe da versucht, diesen Gedanken in die Unternehmen hineinzutragen, dass alles Bewusstsein ist. Und dadurch, dass alles Bewusstsein ist und das wirklich, wie soll ich sagen, schon eine 100 Jahre alte Einsicht ist, die ist auf und ab und kreuz und quer bewiesen, vor allem durch die Quantenphysik. Ich möchte da auch wirklich den Einstein loben, denn der war so der allererste, der da diesbezüglich einen großen Durchbruch herbeigeführt hat, 1905 mit seiner Arbeit über die Relativitätstheorie und dann später mit Niels Bohr und so weiter. Ich will da nicht in ein Name-Dropping gehen, doch es waren die großen Quantenphysiker, die dann auf und ab und kreuz und quer bewiesen haben, alles ist Bewusstsein und das führt zu einem so radikal anderen Weltbild und natürlich auch zu einer ganz anderen Form des geistigen Handelns. Und das hat mich dann sehr, sehr gepackt. Wie kann ich das denn praktisch anwenden? Also wie kann ich dieses theoretische Wissen in mein Leben so integrieren, dass mein Leben wirklich in jedem Aspekt, und jetzt halte ich fest, wirklich in jedem Aspekt ein gut gelebtes, prosperierendes, gedeihendes, inspiriertes Leben ist. Natürlich auch in meiner Beziehung, auch mit meinem Körper, fangen wir mal dort an, auch in meiner Beziehung mit meiner Liebsten. Und natürlich auch in meiner Wohnsituation und mit jenem beruflichen Erfolg, von dem ich mir vorstelle, dass er mir gut tut.
Ja, ich glaube, wir werden da heute einiges noch bewegen. Und ich finde das so spannend, weil du kommst ja eigentlich aus einer ganz anderen Welt. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann hast du damals BWL studiert, bist aber ja irgendwie ins Journalistische eingestiegen, hast dann da tatsächlich auch für Zeitungen gearbeitet. Dann wiederum hast du irgendwann in den späten 70er Jahren dein ganzheitlich ausgerichtetes Marketingkonzept, nämlich die holistische Werbung, entwickelt. Dann kam irgendwann der Business Trainer, was du ja schon gesagt hast, dann der Bewusstseinscoach. Dann seid ihr ins Claudia-Schlössl eingezogen in Seendorf, in dem Seendorf Kramsbach. Und jetzt kommt das, und du hast das so schön schon angesprochen, du hast so tolle Bücher veröffentlicht, wie ich damals auch auf dich aufmerksam geworden bin, nämlich im Jahre seit 2005, Der neue Unternehmer, So schön kann Wirtschaft sein, Es ist alles gesagt oder Erfolg ist menschlich. All diese Bücher haben ja auch damals für Furore gesorgt und waren ja in einer Zeit, wo wir das Thema, was wir heute angehen wollen, ja noch irgendwie sehr, naja, stiefmütterlich in den Unternehmen zumindest bewegt wurde. Ja, Einstein damals hat natürlich sehr früh damit schon angefangen und er hat so die Quantenphysik ja auch mehr oder weniger mit ins Leben gerufen. Er war nicht der Erste, aber zumindest ging das ja so diese Richtung. Und zu sehen, was wir aus all dem seitdem gemacht haben, naja, kann man ja zwei Dinge sehen. Das eine ist, wir haben es sehr rudimentär betrieben oder aber, worüber wir ja heute sprechen können, wenn wir es wirklich begreifen, gibt es eigentlich nichts Rudimentäres, weil ja tatsächlich alles Bewusstsein ist. Aber bevor wir dann in die Tiefe gehen, holen uns doch mal ganz kurz nochmal so in deine Lebensgeschichte rein. Wie kam das, dass du wirklich sagst, Bewusstsein, das müssen die Menschen einfach wissen?
Ja, es war schon so, wie du gesagt hast. Also ich habe mir gedacht, was will ich denn studieren? Und da war es auf der einen Seite, hat mich Philosophie interessiert und das habe ich dann als so etwas Brotloses erachtet für mich selber, gell? Das ist so etwas, wo ich heute einfach das gerne zugebe, dass ich das so auf der einen Seite studieren wollte, auf der anderen Seite kam ich ja von der Handelsakademie. Ich habe in der Handelsakademie in Innsbruck maturiert, also das Abitur gemacht für deine deutschen Zuhörerinnen. Das ist das Gleiche. Und dann habe ich mich für Betriebswirtschaft entschieden, weil mich Betriebswirtschaft auch wirklich interessiert hat. Also ich erlebe mich selber so als ein durch und durch, wie soll ich sagen, wie in meine Zellen eingegliederter Ökonom. Ich mag das Ökonomische, ich mag diese Form des Denkens und des Handelns und ich bin durch und durch ein selbstständiger Mensch. Wenngleich ich, also am liebsten wäre ich ein Unternehmer, doch ich habe mich nie so von dem Reiz des Selbstständigen loslösen können. Und ein Selbstständiger tut wirklich, wie das im Wort oft auch im Witz gesagt wird, er tut das selbst und er macht es ständig und gleichzeitig habe ich so eine Freude dabei. Und jetzt, um deine Frage seriös zu beantworten, ich habe damals mir mein Studium, wie soll ich sagen, erarbeiten müssen. Hatte niemanden, der mich da bezahlt hat. Und so kam ich, es war einfach wie eine Fügung, weißt du, wie das Leben manchmal so spielt. Ich kam dann dahinter, dass es für mich spannend wäre, Artikel zu schreiben, weil es war einfach so ein lässiges Tun, gell? So ein lässiges Tun hat mir eine große Freude bereitet und das war ja alles be bereit, befreit von den Computern. Von den Computern, die wir heute kennen. Und ich habe diese Artikel geschrieben und das war so etwas, wie soll ich sagen, da ich ja nicht aus der Journalistik kam, war das etwas so Frisches und Freies und Befreiendes auch für die Leserinnen und Leser. Und ich habe da geschrieben für die größte Zeitung Westösterreichs, die Tiroler Tageszeitung. Und die haben damals 92% der Haushalte abonniert gehabt. Das war einfach so eine einzigartige europäische Medienkonzentration, wo alle gesagt haben, wissen das Menschen möglich, aber das war halt so. Der langen Rede, kurzer Sinn, ich habe da natürlich geschrieben und da ist der Landeshauptmann damals auf mich aufmerksam geworden und hat mich dann in sein Büro gerufen. Kannst du dir vorstellen, ich da so als Student der Landeshauptmann, und er sagte da zu mir, ich mache das jetzt ein bisschen nach, weil er hat so hat er geredet. Ne? Und ich sagte, du Gamper, gell? Du Gamper, hat zu mir gesagt, du kannst gut schreiben. Und das gefällt mir und ich möchte gern, dass du für uns schreibst. Da habe ich gesagt, ja, Herr Landeshauptmann, wie stellen Sie sich denn das vor? Und es war jetzt diese Studentenverbindungen, das war so, das muss ich so für die Frauen, die werden das vielleicht nicht so wissen, aber in so Studentenverbindungen, in denen ich auch war, da sagt man, du Landeshauptmann, ne? Du Landeshauptmann. Und da habe ich gesagt, du Landeshauptmann, wie stellst du dir denn das vor? Da habe ich gesagt, ja, das stelle ich mir so vor, dass du da bei uns schreibst, und zwar für unsere Regierung und für Tirol und für die Blätter und hin und her. Und wir zahlen dich ordentlich und du machst dein Studium, das liegt mir am Herzen, und hast aber gleichzeitig einen guten Job und wir haben auch was davon, ne? Weil du schreibst gut und so passt es. Und so ist es dann dazu gekommen, dass ich nicht Germanistik studiert habe wie mein Bruder, sondern mich eben in diese ökonomische Welt hineinbewegt habe. Und gleichzeitig habe ich in dieser Zeit auch erkannt, dass es für mich so wichtig ist, mich bei den Vielzahl der Dinge, die ich damals tun musste. Ich war unglaublich eingeteilt, weil es war so, ich hatte dann letztendlich 21 so Bezirkszeitungen am Hut, musste die als Chefredakteur alle orchestrieren und bin dann so wirklich in eine totale Stresssituation gekommen. Und meine Frau sagte damals zu mir, beginn doch zu meditieren. Und ich habe gar nicht gewusst, was das genau ist. So, weißt du, ich hatte ganz, ganz vage Vorstellungen. Also irgendwie ganz, ganz, ich habe einfach nicht gewusst, was das ist. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, pf, keine Ahnung, wie soll ich denn das anpacken? Um es abzukürzen und es nicht so lang zu machen, bin ich damit so mit der Meditation in Berührung gekommen. Und das Erstaunliche für mich selber war, dass ich, da ich außerordentlich gehetzt war, ich war sowas von obergestresst, gell? Und gleichzeitig habe ich geraucht wie ein Schlot. Es ist wirklich erstaunlich, wie viele Zigaretten ich da geraucht habe. Und auch erstaunlich, ich habe da immer wieder, um da runterzukommen, es war für mich ganz eine Selbstverständlichkeit, dass ich da immer wieder Alkohol und Wein getrunken habe. Ich war ja auch so eingeladen, weißt du, so als junger Mann wurde ich absolut hofiert und wurde da eingeladen und dort eingeladen und überhaupt bei diesen Pressemeeting gibt es natürlich auch überall ein gutes Essen und einen guten Wein. Der langen Rede, kurzer Sinn, ich habe einfach gespürt, so kann es nicht weitergehen mit meinem Gestresstsein, also mit diesen vielen Zigaretten, die ich da rauche, das geht einfach so nicht da. Und
Dass
dann
ich
habe
muss, Jordi, ich muss dich da mal kurz unterbrechen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch wenn der gar nicht zum Podcast passt. Aber ich meine, glaube, jeder, der dich jetzt so reden hört, merkt, irgendwie ist das genau das Gegenteil von dem, was er jetzt gerade erzählt hat. Du bist ja ein sehr, und so habe ich dich ja auch kennengelernt. Ich war ja auch vor ein paar Jahren mal bei dir mit deiner lieben Schwala, mit deiner Frau auch im Claudia-Schlössl. Du bist ja ein sehr ruhiger, sehr angenehmer, in sich ruhender Mensch. Wie hast du es geschafft, aus diesem, wie du so schön sagst, eigentlich gestressten, alkoholisierten, rauchenden und so weiter rauszukommen, um da zu sein, wo du heute bist? Jetzt könnte jeder sagen, okay, der Karl ist jetzt schon 3 Tage älter, der hat ja auch lange dahin gebraucht. Ich vermute aber mal, das war es gar nicht. Also was könntest du unseren Zuhörerinnen mitgeben, damit sie auch in diese entstresste, ruhige, friedvolle Haltung kommen, um dann halt große Projekte auch weiterhin ins Leben zu rufen, ohne in den Stress zu kommen?
ja, für mich war es so, dass ich begonnen habe, als ich für mich so erkannt habe, so geht es einfach nicht weiter. Ne? Ich konnte mir zuschauen, mein Gott, ich war wirklich ein junger Mann, gell? So vielleicht 24, 25, 26, so um den Dreh herum. Und war, um es noch einmal deutlich zu sagen, weißt du, 21 zu so Zeitungen zu leiten, das ist einfach in der damaligen Zeit so unfassbar stressig, weil es da keine Computer gab. Das heißt, ich musste das also wirklich mit der Maschine tippen und dann auch natürlich noch auf Zeile tippen. Das heißt, ich konnte ja die Anschläge nicht beliebig machen, sondern ich habe ja eine bestimmte Zeilenvorgabe gehabt bei den Magazinen, die ich da geleitet habe. Und das führt zu dieser enormen Stresssituation und kommt noch hinzu, natürlich auch dann, ich war da verheiratet und mein Gott, na, es war einfach eine Zeit, auf der einen Seite ist es mir finanziell enorm gut gegangen und auf der anderen Seite habe ich zuschauen können, wie es so nicht weitergeht. Und da bin ich eben auf jemanden gestoßen, der mir gesagt hat, ich lehre dich oder ich weiß jemanden, der dich lehren kann, so in die Stille zu kommen. Und dann habe ich gefragt, ja, wie kann denn sowas gehen? Weil ich wusste da überhaupt keine Ahnung. Gell? Und dann hat er mir gesagt, du, da gibt es eine Meditationstechnik und die heißt transzendentale Meditation. Und diese transzendentale Meditation, die kommt von einem indischen Yogi. Also für mich war das so fremd, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Für mich war das, also ich habe gedacht, der erzählt mir keine Ahnung. War es denn auch? Und dann hat er gesagt, und dieser indische Yogi, der heißt Maharishi Mahesh Yogi, was ich mir natürlich überhaupt nicht gemerkt habe, gell? Maharishi Mahesh Yogi. Und ich hatte damals, ich weiß nicht so gut, es ist gerade so eine kleine Geschichte. Hast du Lust, dass ich eine kleine Geschichte so erzähle aus meinem Leben?
Mach das gerne, natürlich.
Ja, dann habe ich mir gesagt, also ich lerne diesen Maharishi Mahesh Yogi kennen und wollte dann unbedingt. Also ich habe mir das so leicht vorgestellt. Ich habe keine Ahnung gehabt, so von, dass dieser Maharishi Mahesh Yogi ein international bekannter Yogi ist. Und ich so mit meinem Journalistenstatus haben gedacht, den rufe ich einmal an und frage mal.
Das kann ich mir so richtig vorstellen. Hallo, hallo, wo ist denn der Yogi? Darf ich bitte mal?
Es war ja überhaupt nicht so, überhaupt nicht so. Und infolgedessen hab ich mich da belehren lassen, wie das halt so geht. Und dann habe ich diesen ganzen, also aus meiner Sicht, diesen ganzen Zinnober über mich ergehen lassen, weißt du, so eine eingeweiht zu werden. Und dann habe ich so ein geheimnisvolles Mantra ins Ohr geflüstert bekommen. Und ich habe einfach die ganze Zeit nicht gewusst, mein Gott, auf was lasse ich mich denn da ein? Und das war für mich alles sehr bizarr. Und gleichzeitig habe ich dann begonnen, so zu meditieren und habe das sehr regelmäßig gemacht. Und nach ganz kurzer Zeit, wirklich nach ganz, ganz kurzer Zeit, habe ich mir gedacht, ich lasse einfach so jegliche Form von Alkohol. Und das ist mir ganz easy gefallen. Das war so eine kleine Entscheidung. Und dann kam mir die Idee, ich lasse jetzt auch das Rauchen.
So, jetzt muss ich aber wieder unterbrechen, weil es gibt, glaube ich, ich meine, wir sprechen hier bei Rauchen, würde ich sagen, ist keine Sucht, weil man wirklich von jetzt auf gleich aufhören kann. Jetzt warst du ja nicht Alkoholiker, aber hast halt eben auch viel getrunken. Du sagst jetzt mal eben ganz nebenbei, das war halt so eine Entscheidung. Ich finde das sehr wichtig.
Ja.
Weil viele sich gar keine Gedanken darum machen, wie kraftvoll wirkliche Entscheidungen sein können. Das heißt, wenn ich mich tatsächlich in der Tiefe entscheide, dann scheide ich mich ja von dem Alten. Und
Ja.
wir reden jetzt so ganz lapidar darüber, aber ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung auch, wenn ich wirklich mich entscheide, weil ich weiß, dass es unglaublich wichtig ist, dann kann tatsächlich von jetzt auf gleich ja auch dieser Change kommen. Ich finde das wichtig, dass wir das hier mit aufnehmen. Denn Entscheidungen, die ich sehr ernst nehme, verändern einfach radikal mein Leben. Oder wie
Ja,
siehst du das?
es war genauso, wie du sagst, ne? Ich habe das für mich erkannt und ich habe so das Wort Entscheidung natürlich auch für mich durchdrungen. Die Vorsilbe ent bedeutet im deutschen Sprachraum so gut wie immer, dass das Nachfolgende nicht vorhanden ist. Also Entkleidung bedeutet, die Kleider sind nicht vorhanden. Enteisen bedeutet, das Eis ist nicht vorhanden. Ich löse das Eis auf und so könnten wir weitergehen. Und bei der Entscheidung ist damit gemeint, dieser doppelte Weg, der löst sich auf und ich nehme sozusagen die Scheidung weg und entscheide mich in dem Fall für eine einzige Richtung. Und für mich war das so, dass ich da für mich entschieden habe, es wird mir sehr, sehr gut tun, wenn ich meinen Körper in den Mittelpunkt stelle und diesbezüglich ein neues Bewusstsein für mich entwickle. Und das hing zusammen mit der täglichen Kultur der Stille. Es hat damit begonnen, dass ich täglich so 20 Minuten am Morgen und 20 Minuten am Abend meditierte. Und nach ganz kurzer Zeit habe ich gemerkt, wie dieses Einkehren in diesem leeren Raum der Stille mir gut tut. Und von dem her hat sich dann ein zweites Tor geöffnet. Es war nämlich so, dass mich damals der Chef der Innsbrucker Klinik gefragt hat, ob ich denn bereit wäre, eine Broschüre über Alkohol zu schreiben. Und dann habe ich gesagt, das tue ich. Und das war für mich ein wesentlicher Beitrag, das Ganze auch kognitiv zu durchdringen, weil ich habe da gelernt, dass das Wort Alkohol aus dem Arabischen kommt und Alkul heißt. Und Alkul bedeutet Al ist der Artikel und Kul ist der Geist, der den Körper zerstört. Alkul ist der Geist, der den Körper frisst. Das haben die alten Araber gewusst und haben gesagt, das ist also der körperfressende Geist. Und das hat dann bei mir dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, da will ich einfach sehr achtsam sein damit und dieses soziale Trinken einfach lassen. Das ist das war ja für mich jetzt nicht, es war jetzt nicht so ein Riesenschritt. Schwieriger war es für mich, das Rauchen zu lassen. Das muss ich sagen. Also das war
Was
für
hast du da gemacht? War das auch die Entscheidung oder hast du was anderes
Genau, ich habe
gemacht?
mich entschieden, das Rauchen zu lassen. Und ich war so ein Suchtraucher, dass ich da für mich selber eingestehen musste, ich bin von diesem Tabak abhängig und habe dann wirklich lernen dürfen, weil ich habe dann so beispielsweise ein ganzes Monat nicht geraucht und dann hat der Körper ja den Tabak, also dieses Nikotin, sehr, sehr stark ausgeschieden und das führt dazu, dass es zu einem enormen Andrang kommt, zu einem Lustanfall wieder zu rauchen. Und ich habe das damals einfach in der Tiefe nicht durchschaut. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, jetzt habe ich ein ganzes Monat nichts geraucht. Jetzt so eine Zigarette, die wird mir ja nichts Übles wollen tun. Gell? Und das habe ich völlig, Siran, ich habe das völlig unterschätzt. Oder für mich verschätzt, ne? Weil ich habe dann eine Zigarette geraucht, habe von irgendeinem Kollegen gesagt, ich spendiere mir doch eine Zigarette, hat der natürlich getan. Und dann habe ich gesagt, ach, jetzt nehmen wir eine zweite oder dritte oder vierte. Und
Genau.
irgendwann,
Geht's wieder rasend schnell, du bist da, wo du vorher auch warst.
kannst
Ja.
du dir vorstellen, ich sitze dann mit dir gegenüber, du schenkst mir die fünfte Zigarette und ich sage, nein, sei wirklich, Siranus, jetzt geh und kaufen wir Backeln. Und so bin ich einfach immer wieder in das da hineingerutscht. Und habe da gelernt, dass das wie eine Suchtstruktur ist mit diesem Nikotin. Und das hat für mich dann wirklich eine rigorose Entscheidung gebracht. Also wirklich so ganz rigoros zu sagen, aha, was passiert da im Körper? Aha, Nikotin wird in Schüben abgebaut und es braucht einige Zeit, bis das Nikotin gänzlich aus dem Körper draußen ist und bis es gänzlich weg ist, also bis es gänzlich auch aus den Lungen und überall weg ist, dauert es 7 Jahre, sagen die Mediziner. Und das ist bei mir natürlich schon, ich will jetzt nicht älter machen, als ich bin, aber das ist bei mir natürlich schon Jahrzehnte her, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann es genau war. Irgendwann war das halt so. Dann habe ich auch gemerkt, dass ich weniger Toleranz habe für Menschen, die rauchen. Also es war auch so ein so interessantes Feststellen meiner eigenen Musterstruktur. Vorher habe ich geraucht wie ein Wilder und anschließend bin ich, wenn ich nicht aufgepasst hätte, gell, wenn ich da nicht wach wäre, wäre ich beinahe so ein militanter Nichtraucher geworden. Weißt du, so
Ja,
jemand, der.
ich kenne das nur zu gut. Es sind ja ganz viele, die dann danach so anti werden.
Ja,
Ne, wie du
also.
so schön sagst, militanter Nichtraucher passt dann ganz gut.
Ja.
Aber du hast, um jetzt auch ins Thema reinzukommen, du hast auch gerade gesagt, wenn ich nicht so wach gewesen wäre, wach sein hat ja auch ganz viel mit diesem Thema des Bewusstseins zu tun. Weil wenn wir uns nicht bewusst darüber sind, wie du so schön sagst, wäre ich halt eben genau ins Gegenteil reingefallen. Lass uns mal ruhig jetzt, wir haben uns ja so eine kleine Brücke auch gebaut, um auch alle entsprechend mitnehmen zu können, mal in dieses Thema des Bewusstseins eintauchen. Du hast von diesen beiden Epochen gesprochen. Wir kommen aus der Erdepoche, die, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 220 Jahre gewährt hat, wo Beständigkeit, wo Materialismus herrschte, wo die Industrialisierung im Prinzip auch gekommen ist und sind jetzt in die Luftepoche übergegangen, nämlich eine Zeit des Bewusstseins. Hol uns da mal rein, sodass wir einen Einstieg kriegen. Was hat das überhaupt mit diesem Bewusstsein so auf sich? Und vielleicht auch passend zu dem, was ich gerade sagte, mit dieser Wachheit.
Ja, das hat sehr viel auf sich, denn wir haben im Jahre 2020, astrologisch gesehen, im Dezember 2020 die Erdepoche verlassen. Erdepoche, wie du vorhin ganz richtig gesagt hast, hat 220 Jahre gedauert. Das heißt, wir sind 1800 im Jahre 1800 in diese Erdepoche hineingekommen und kamen damit in all das, was die Erdepoche ausmacht. Was macht die Erdepoche aus? Und das ist wichtig, wirklich wichtig zu verstehen. In der Erdepoche ist das tragende Element die Erde und damit das Feste, damit das Starre, damit das Materielle, und im geistigen Bereich sind es Organigramme, sind es Hierarchien, sind es, wie soll ich sagen, Pyramidenbeispiele, sind es Stufenbeispiele, die 7 Stufen zum Erfolg und all diese ganzen Geschichten, die sind ein Ausdruck dieser Erdepoche. Das heißt, die Wirklichkeit, und das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes, die Wirklichkeit in der Erdepoche wurde als etwas Tatsächliches angesehen. Das bedeutet, ich habe in dieser Zeit oft und oft gehört, ich bin Realist. Das heißt, ich bin jemand, der an Zahlen, Daten, Fakten glaubt. Ich bin jemand, der genau hinschaut und über Zahlen, Daten, Fakten die Wirklichkeit erkennt, und die Wirklichkeit ist etwas Festes. Und das war sozusagen das Grundcredo. Nur das Grundcredo war, die Wirklichkeit ist etwas Festes und auch unser Gehirn ist etwas Festes. Und das hat sich begonnen, gegen Ende der Erdepoche aufzulösen. Wir haben verstanden, die Wirklichkeit ist alles andere als fest, sondern die Wirklichkeit ist ein Konstrukt. Das war der große Durchbruch im Denken, und hier kamen die radikalen Konstruktivisten ins Spiel, allen voran Heinz von Gläsern, Heinz von Förster, Paul Watzlawick, ein Österreicher. Also dieser gesamte radikale Konstruktivismus fand auf der einen Seite sein Pendant und seine Bestätigung in der modernen Gehirnforschung. Denn die moderne Gehirnforschung ist gänzlich weggekommen von dem starren Gehirnmodell und hat erkannt, Japanese Brain heißt so der richtige Ausdruck dafür, das japanische Gehirn, und hat da erkannt, weil es waren die Japaner, die da den Durchbruch geschafft haben, haben erkannt, unser Gehirn ist genauso weich und gestaltbar und designbar wie die Wirklichkeit. Ne? Wirklichkeit ist gestaltbar, unser Gehirn ist gestaltbar, und wenn ich diese beiden zusammenbringe, dann löst sich natürlich das Feste auf und die Wirklichkeit wird zu einer Interpretation. Und wenn die Wirklichkeit zu einer Interpretation wird, dann führt das zu einem neuen Freiraum in mir. Dann kann ich natürlich hergehen und kann sagen, ich kann mir meine Wirklichkeit gestalten. Und wenn ich diesen Gedanken noch weiterführe, dann sage ich, ja, wo werde ich denn diese Wirklichkeit gestalten? Dann ist der Schluss ein sehr naheliegender, zu sagen, ich werde diese Wirklichkeit über meine Wahrnehmung gestalten, und diese meine Wahrnehmung gestalte ich natürlich aus dem Fundus meines Bewusstseins. Ne? So, wenn ich also verstehe, aha, nun ist die Wirklichkeit gestaltbar und weich, mein Gehirn ist gestaltbar und weich, wir benutzen ja nur einen kleinen Teil unserer Gehirnkapazität. Also wenn ich das einmal weiß, dann kann ich hergehen und kann sagen, ja, gut, dann gestalte ich doch meine Wirklichkeit. Und damit, und da bin ich jetzt bei einer seriösen Beantwortung deiner wunderbaren Frage, damit bin ich beim Bewusstsein. Und damit erkenne ich, aha, Bewusstsein ist nicht gleich Bewusstsein, sondern Bewusstsein hat ebenfalls verschiedene Ebenen und verschiedene Strukturen. Und in diese Strukturen kann ich mich einwählen. Ich kann mein eigenes Bewusstsein gestalten. Und das ist etwas so Wesentliches, denn damit kann ich erkennen, ich bin der Gestalter meines Bewusstseins. Und das bedeutet natürlich, wenn ich der Gestalter meines Bewusstseins bin, muss ich mehr sein als mein Bewusstsein. Ich muss
Jetzt, jetzt
mehr
muss
sein
ich
als
da,
mein Bestes.
jetzt muss
Ja,
ich da mal
sag du
reingehen. Ja,
unbedingt.
sorry, sorry. Das ist so wunderbar. Du könntest jetzt, ich könnte dir
Ich will im
stundenlang
Dialog
einfach
bleiben. Ich möchte das
zuhören.
in den Gedanken durchgängig machen. Nur deshalb spreche ich so lange. Ne?
Okay,
Das ist total
ja.
im Blick. Ich spreche es so lange, damit die Frauen und die wunderbaren Frauen, die uns da zuhören, finde es so spannend, damit diese den Gedanken folgen können. Ne? Wenn die Wirklichkeit weich ist, ist mein Bewusstsein weich. Wenn ich mein Bewusstsein gestalten kann, dann muss ich mehr sein als mein Bewusstsein. Also bin ich derjenige, der sich seines Bewusstseins bewusst ist. Und das ist natürlich die großartige Antwort auf die Frage, wer bin ich denn? Ich bin der oder die, die sich ihres Bewusstseins bewusst ist und kann damit mein Bewusstsein gestalten. Und damit löst sich das alte Rätsel auf, ja, wo sind wir denn die Gestalter? Hinz und Kunz, jeder Mensch erzählt, wir sind die Schöpfer, wir sind Schöpferwesen. Ja, was schöpfen wir denn? Wir schöpfen unser Bewusstsein. Und wenn alles Bewusstsein ist, dann schöpfe ich klarerweise aus meinem Bewusstsein mir ein Leben, das ein gut gelebtes Leben ist. Und damit bin ich am Ende und konnte diesen Gedanken hoffentlich schlüssig zu Ende führen. Was sagst du, lieber Siranus?
Ich bin da ja natürlich total bei dir, weil ich mich ja auch sehr stark mit eben den neuen Wissenschaften, mit Neurowissenschaften und Ähnlichem beschäftigt habe. Ich meine, daraus ist ja letztendlich auch meine Transformationsmethode Quantum Energy damals entstanden. Und in der Vorbereitung für unser Interview bin ich auch nochmal sehr stark ins Nullpunktfeld reingegangen, habe mir die Quantum Edition von What the Bleep Do We Know angetan. Ich bin immer noch nicht durch, das geht ja unendlich lange. Aber ich gehe mal zurück. Jetzt bin ich eine Person, die sagt, hey Karl, du kannst das ja alles so schön sagen, aber guck dir doch mal die Welt da draußen an. Wie soll ich denn in einer Welt, wo ich als Frau, ich habe gerade vorhin noch wieder ein Interview für einen Online-Kongress geführt, wo darüber gesprochen haben, ja, ich als Frau kann auch mit einem kurzen Rock in Deutschland gar nicht mehr auf die Straße gehen. Und wie soll ich denn da etwas anderes schöpfen? Das geht doch alles gar nicht. Guck dir doch die Politik, guck dir die Gesellschaft an. Das soll ich irgendwie erschaffen haben? Ich gehe da bewusst mal so sarkastisch auch rein, um einfach unsere Zuhörer noch mitzunehmen, zu sagen, okay, wenn die Welt da draußen so ist und Karl uns jetzt gerade sagt, dass ich der Schöpfer meines Bewusstseins bin und mir meines Bewusstseins bewusst werde, was kann ich denn jetzt wirklich machen?
Ja, was ich wirklich, also zunächst einmal, ich achte genau das, was du sagst. Ne? Ich kenne das ja in- und auswendig, ich bin ja da nicht isoliert. Und das ist ja der Irrtum, in dem wir kollektiv weltweit stehen. Ne? Wir sehen kollektiv das, was draußen ist, nehmen das, was draußen ist, als real wahr. Ich möchte gerne mal auf das Wort real noch einmal eingehen später, wenn du mir den Raum dafür gibst.
Natürlich.
Also wir nehmen das, was wir da draußen sehen, als die Realität wahr und lassen uns permanent fangen von den Rattenfängern, die selber gefangen sind und glauben, wenn sie das politische System dort oder dahin oder dorthin oder dahin oder dahin oder dorthin, ich verrede mich nicht, ne? Ich mache es nur, damit jeder total klar wird, ist egal, ob wir es dorthin oder dahin oder dahin oder dorthin schubsen, letztendlich bewegen wir uns permanent. Und das ist der springende Punkt. Und das könnte der ultimative Vorteil sein von diesem Podcast jetzt mit dir. Wir bewegen uns permanent im Bereich der Wirkung. Kommt das rüber? Wir bewegen uns permanent im Bereich der Wirkung. Denn das, was draußen geschieht, ist eine Wirkung meiner inneren Landschaft. Und wenn uns das einmal klar wird, wenn uns dieses Prinzip klar wird, deswegen brenne ich so darüber, dass wir da mal sprechen können, weil das die Frauen, die da zuhören, absolut verstehen. Ich bin zutiefst davon überzeugt. Das, was wir draußen erleben, ist ein Spiegel unserer eigenen inneren Landschaft. Das heißt, es hat einfach keinen Sinn, das kann jeder Mensch verstehen. Wer das nicht versteht, also der ist grenzdebil. Jeder kann das verstehen, dass es überhaupt keinen Sinn macht, das Spiegelbild zu verändern. Was soll denn das für einen Sinn machen? Es hat doch keinen Sinn, wenn ich in den Spiegel schaue und dann mir denke, mein Gott, ich habe dies oder das oder jenes, und dann beginne ich das Spiegelbild zu verändern oder gar den Spiegel zu zerschlagen oder den Spiegel zu zertrümmern oder den Spiegel zu beschimpfen oder den Spiegel zu bespucken oder den Spiegel mit irgendwas anzuschütten. Verstehst du? Das tun wir aber. Ich muss doch begreifen, aha, das ist das Gesetz des Lebens. Das Gesetz des Lebens spielt sich so ab, wie innen, so außen, wie innen, so außen. Und das hat bereits Hermes Trismegistos erkannt, der Begründer unserer abendländischen Philosophie, in seinen hermetischen Gesetzen. Da gibt es so 7 hermetische Gesetze. Und eines, das erste lautet, alles ist Geist. Also alles ist dieses eine Bewusstsein. Das ist an der Wiege der abendländischen Philosophie erkennbar im Kybalion. Das erste der hermetischen Gesetze, alles ist Geist, an alles ist Bewusstsein. Ein zweites, also ich sage, es sind alle 7, aber ein zweites lautet, wie innen, so außen. Das bedeutet nicht, wie außen, so innen, das könnte ich natürlich auch sagen, aber der Ort, wo ich verändern kann, der Garten, in den ich einen neuen Samen einsetzen kann, das ist mein inneres Reich. Und das ist eine enorm gute Nachricht, weil das kann ja jeder da brauche ich niemanden, da braucht es weder einen Cyrano noch einen Karl Gamper, das braucht niemand. Jeder kann von sich sagen, okay, ich beginne jetzt einen neuen inneren Samen zu legen. Und dann kommt das, dass das Außen sich spiegelt. Und in dem gibt es etwas radikal Wichtiges zu begreifen. Und dieses radikal Wichtige ist, bei einem Spiegel ist es so, ich nehme mal mich her, einfach als halber, ne? Ich schaue in einen Spiegel und sehe ich das Gesicht von Karl Gamper. So, das ist für jeden völlig nachvollziehbarer Gedanke. In der Wirklichkeit, also im Leben, ist es anders. Ich schaue in den Spiegel und dann sehe ich nicht sofort den Karl Gamper, sondern es braucht eine gewisse Zeit, bis dieses Spiegelbild auftaucht. Und diese Verzerrung, wenn wir diese Verzerrung nicht begreifen, dann begreifen wir es halt nicht. Doch wenn wir diese Verzerrung begreifen, dann erkennen wir, wie außerordentlich gnadenreich das ist. Ich schaue in den Spiegel und durch die Verzerrung der Zeit, die Zeit ist der große Verzerrer, durch die Verzerrung der Zeit braucht es seine Zeit, bis sich außen das Spiegelbild zeigt. Anders ausgedrückt. Ich sage jetzt mal, ich gehe jetzt einfach nochmal aus. Stell dir mal vor, 150 Frauen hören diesen Podcast. 150 Frauen entschließen für sich, ein neues Bild in den Spiegel einzuspielen, nämlich das Bild eines Friedens, der kein Gegenteil kennt. Und mit diesem Frieden, der kein Gegenteil kennt, befruchten 150 Frauen ihren eigenen inneren Garten, ihren eigenen inneren Garten, ihr eigenes Bewusstsein, weil Bewusstsein ist plastisch, Bewusstsein lässt sich modellieren, wie ich eben sagte. Und was wird sein? Es wird ein Friedensfeld entstehen, insbesondere dann, wenn diese 150 Frauen, was sie ja sind, über den Podcast von dir untereinander in Kontakt sind, wird sich draußen für diese Menschen in ihrem eigenen Leben nach relativ kurzer Zeit mehr und mehr ein Friedensfeld entwickeln. Und das ist die gigantische Chance, die wir damit haben. So, der ganze Gedanke ist ziemlich komplex. Ich gebe dir das Wort zurück.
Gerne. Es gibt da ja auch genügend Beispiele, ne, mit diesem Projekt als in Washington war es, glaube ich, ne? Genau, irgendwie diese, ich weiß nicht, waren es 100 oder 1000 Mönche eben auch meditiert haben auf Frieden und wie tatsächlich in der Zeit der Meditation die Kriminalitätsrate in Washington ja radikal gesunken ist. Da ist ja genau das, was du gerade sagst, wenn diese 150 Frauen dann eben kommen und sich innen auf Frieden ausrichten, dann passiert ja eine Kohärenz im Außen. Wir wissen ja, ne, du hast es so schön gesagt, es ist halt alles da, es ist am Anfang war der Geist und diese Aussage am Anfang war der Geist heißt ja, es war nicht unser persönlicher Geist, sondern der Geist. Und wir wissen ja auch über die Quantenphysik, dass alles miteinander verbunden ist. Und über diese Kohärenz schaffen wir es ja, dass diese Verbundenheit immer stärker und stärker und stärker wird, die Energie auch immer stärker wird. Und das ist zumindest so mein Bild davon, dass es nur zu natürlich ist, dass dann natürlich die Kriminalitätsrate auch runtergeht, weil ja diese Energie der 1000 Mönche oder in unserem Fall der 150 Frauen etwas verändert da draußen in der Welt. Ne? Das zweite thermogenetische Gesetz, thermische Gesetz. Eben wie im Innen, so im Außen, Resonanzprinzip. Das kennen wir ja auch. Wenn, nimm mal ein klassisches Beispiel: Ein Unternehmensführer, eine Unternehmensführerin ist einfach so sehr in sich, ist so voller Feuer und Flamme für alles und inspiriert damit alle Mitarbeiter so sehr, dass sie diesen Weg auch mitgehen. Ist ja letztendlich auch nichts anderes. Dass er es einfach schafft, eine so starke Frequenz auszustrahlen oder sie eine so starke Frequenz auszustrahlen, dass die Menschen mitgehen. Du hast jetzt davon gesprochen, ich schaue in den Spiegel, ich weiß, es gibt diesen Moment, das ist ja ein Bruchteil einer Sekunde, die Verzerrung, bis wir dann das Spiegelbild auch sehen. Ich glaube, wir kriegen das, unser Auge kann das gar nicht so schnell aufgreifen. Diese Verzerrung, wir sehen sofort unser Spiegelbild, aber ich habe das vorhin dazu gesprochen, hast du mir so ein schönes Bild gemacht. Jetzt kommt die Frau, macht mal Lippenstift auf das Spiegelbild, macht ein bisschen Eyeliner auf das Spiegelbild und geht weg und stellt sich nur einen Zentimeter daneben und auf einmal passt alles nicht mehr zusammen. Ich glaube, allein daran können wir eben auch erkennen, es geht gar nicht anders, als zu erkennen, wir erschaffen, du hast es vorhin gesagt, unsere innere Landkarte und befeuern sie auch noch mit unseren Emotionen, sodass es immer stärker wird. Und dadurch schaffen wir es, dass draußen etwas passiert.
Es ist so, wie du sagst. Wenn all die Frauen, die uns da zuhören, verstehen, ich nehme dieses Beispiel auf, weil es ist so wunderbar, was du da gesagt hast mit dem Unternehmen. Weißt du, das geht mir so darum, ich komme ja aus dem Unternehmen und ich bin bekennender Ökonom. Wenn ein Unternehmen versteht, dass das Wesentlichste im Unternehmen das Feld ist, dann hat der betreffende Unternehmer oder die betreffende Unternehmerin enorm viel begriffen. Wenn ich begreifen kann, dass es mein Bewusstseinsfeld ist, das ist das Bewusstseinsfeld der Company, die über den Erfolg oder den Misserfolg entscheidet, dann braucht es nichts anderes als ein Aufmerksamkeitsstrahl auf dieses Feld. Und wenn nun die Unternehmerin diesen einen winzigen Schluss begreift, dass wie innen so außen funktioniert, dann wird sie verstehen, angenommen, wir wollen jetzt ein friedliches Unternehmen. Wollen wir da einfach mal, um ein Beispiel zu sagen. Ne? Wir können auch sagen, wir wollen erfolgreich. Jetzt lassen Sie mich mal mit friedlich machen, weil es noch viel einfacher ist. Erfolg ist so eine Frage, wie definiere ich das? Und das führt zu vielen Geschichten. Doch Erfolg ist nichts anderes, als das Unsichtbare sichtbar zu machen, meine Damen und Herren, die da zuhören. Darum geht es, das Unsichtbare sichtbar zu machen, und das ist Erfolg. Lassen Sie mich mal ganz einfach sagen, jemand möchte, dass seine Company eine friedliche Company ist, und er möchte, dass in dieser Company ein Frieden herrscht, der kein Gegenteil kennt. Das ist so eine Formulierung von mir, damit wir aus der Dualität von Krieg und Frieden herauskommen und begreifen, aha, Frieden hat an sich kein Gegenteil. Wo Frieden ist, ist Frieden. Punkt aus, fertig. Das impliziert nicht, dass da irgendwann einmal Krieg sein muss. Ich kann mein ganzes Leben lang mit dir, fällt mir es auch sehr leicht, in einem Frieden zu sein, lieber Sinus.
Das freut mich sehr.
Jetzt lass uns das mal ganz praktisch auf den Punkt bringen. Der erste, was diese Unternehmerin machen muss, ist, ich sage muss absichtlich, muss ist mir nicht passiert, muss ist, diesen Frieden in sich selbst zu kultivieren. Das ist das Erste. Sie braucht etwas, wo sie selber diesen Frieden in sich kultiviert. Ja, wie macht sie denn das am leichtesten? Ja, am leichtesten macht sie das, indem sie die Stille in sich kultiviert, indem sie bei sich selbst einkehrt, indem sie bei sich selbst diesen gedankenleeren Raum in sich kultiviert und diesen damit betritt und damit ausdehnt. Was geschieht im nächsten Schritt? Im nächsten Schritt wird sich ihr Energiefeld um sie herum verändern. Du hast vorhin zu mir gesagt, um mich herum sei so etwas wie eine Friedensenergie, hast du vorhin gesagt, ganz am Anfang. Hast du gesagt, da kommt immer so etwas Stilles und etwas so in sich Ruhendes rüber und das freut mich natürlich. Und das ist Ausdruck meiner eigenen spirituellen Praxis. Ich kultiviere in mir diesen Raum der Stille. Und wenn es nun diese Unternehmerin in sich macht, dann kultiviert sie in sich diesen Raum der Stille. Es entsteht um sie ein Aurafeld, wenn du so willst, ein energetisches Feld, das getragen ist von Frieden. Und das ist ein enormer Attraktor. Denn Attraktoren bedeuten, also eine schöne Frau, wie soll ich sagen, versklavt die Aufmerksamkeit eines Mannes. Attraktoren versklaven die Aufmerksamkeit. Das gilt
Das ist
so.
ja mal ein schöner Begriff. Versklavung der Aufmerksamkeit.
Aus dieser Attraktorenforschung. Das heißt, unsere Unternehmerin, die diesen Frieden in sich kultiviert hat, findet klarerweise, es wird gar nicht anders sein, über das Resonanzprinzip. Es geht ja gar nicht anders. Mitarbeiterinnen, die das ebenfalls tun. Und aus dem Grund entsteht eine friedliche Firmenkultur. Und aus dieser friedlichen Firmenkultur kommt der nächste Aspekt hinzu. Ich bin zutiefst überzeugt, dass jeder, der uns dazuhört, jede Frau, die uns dazuhört, wird wissen, es gibt diese morphischen Felder, es gibt diese morphogenetischen Felder. Robert Sheldrake sei da kurz
Genau,
erwähnt.
ja.
Und das heißt, morphisch bedeutet formgebend. Das wiederum bedeutet, wenn ich mit meinem Team in einem, ich nehme das noch einmal her, friedlichen Feld bin, dann wird diese Firma eine friedliche Ausstrahlung haben. Sie wird ein friedliches Aurafeld um sich kreieren. Und das wiederum zieht an, dass diese Firma friedliche Lieferanten findet, friedliche Kunden findet und ein friedliches Beratersystem um sich aufbaut. Und das wiederum führt dazu, dass aus dem Frieden heraus etwas Neues entsteht, nämlich wir verlassen dann in der Kommunikation diese alte Struktur der Diskussionen und der Debatten und bewegen uns hin in die viel, viel schönere Kommunikationsform des Dialoges. Und damit entsteht noch einmal der Fokus des Unternehmens, das einen Erfolg haben möchte, ist, welches Feld baue ich auf? Und wenn wir nun das Gesamte verstehen, dann begreife ich, aha, wie innen so außen. Alles ist Geist, dieser Geist, und das ist die gute Nachricht, ist gestaltbar. Wir sind die Schöpferwesen. Was schöpfen wir denn? Wir schöpfen unser eigenes Bewusstsein. Schöpfe ich unser eigenes Bewusstsein, Spiegelprinzip, dann wird sich außen das zeigen, was mit meinem inneren Bewusstsein kohärent ist. Und das wiederum führt zu dem, dass wir sehr wohl in der Lage sind, enorm viel zu verändern. Lass mich bitte noch einen letzten Satz sagen, und das ist wirklich der letzte Gedanke dazu, um das Ganze für jene abzurunden, die ein bisschen wissenschaftsgläubig sind. All das ist ausgezeichnet worden durch einen Nobelpreis, durch Thomas Schelling, der hat das Ganze mathematisch errechnet, hat also diese morphischen Felder in ein mathematisches Gesetz eingewoben, bekam für seine mathematischen Arbeiten den Nobelpreis. Thomas Schelling, ein Amerikaner mit einem deutschen Namen, Thomas Schelling, und er hat dieses Gesetz, weil er ein Amerikaner war, The Law of the Few genannt, das Gesetz der Wenigen. So, was ich damit sagen will, ist, es sind sehr wenige Menschen erforderlich, damit das geschieht, von dem dieser Kommunikationszyklus ausgegangen ist. Du hast davon berichtet, dass nehmen wir das einmal an, Washington, einfachheitshalber, dass in Washington 1000 Menschen meditiert haben und dass signifikant die Kriminalrate zurückgegangen ist. Ist Fact. Stimmt. Das gleiche hat man gemacht im Sinai, während des Sinai-Krieges war Fact, ist absolut zurückgegangen. Hat man gemacht in New York, Fact, ist zurückgegangen. Thomas Schelling hat den Nobelpreis dafür bekommen und hat gesagt, schaut mal her, The Law of the Few, es braucht sehr, sehr wenige Menschen, Wenn diese wenigen Menschen das tun, dann wird sich im sozialen Feld etwas verändern. Warum? Weil es im Reich des Geistes keine wie immer geartete Trennung gibt. Und abschließend, das ist wirklich der letzte Punkt, Lynn McDaggart hat dazu einen Weltbestseller veröffentlicht, der heißt Die Kraft der Acht. Das heißt, die hat die 150 von Thomas Schelling auf nur 8 reduziert und hat nachgewiesen, dass wenn nur 8 Menschen so etwas machen, können austherapierte Menschen gesund werden. So, danke
Wow.
fürs Zuhören. Ein
Ja.
langer, hoffentlich kein Monolog, sondern das
Nein. Ich glaube, das Wichtige ist einfach zu erkennen, wie machtvoll wir wirklich sind, wie machtvoll wir mit unserem Geist und unserem Bewusstsein sind. Schauen wir doch mal an. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind wir jetzt im dritten Jahr in der Rezession und es gibt sehr viele Unternehmen, die damit über den Deister gehen und es gibt andere, und du hast sie vorhin angesprochen, eben Unternehmerinnen, Unternehmer, die anders denken und fühlen, die halt die Krise als Chance suchen und die in der Krise unglaublich erfolgreich sind.
Richtig.
Und das ist das, wenn wir uns tatsächlich dieser schöpferischen Macht bewusst sind, in der Lage zu sein, aus dem, nennen wir es mal, klassischen System auszusteigen, derer, die halt in Angst und Schrecken verfallen. Das ist ja das, was ganz häufig passiert. Das Unternehmen, denen geht es auf einmal schlechter, dann fangen sie an einzusparen. Diese Einsparungen sorgen natürlich für Ängste im Unternehmen bei den Mitarbeitern, weil sie Angst haben, vielleicht die Nächsten zu sein, die entlassen werden. Ein Mensch, der Angst hat, fällt in die Starre, kann nicht mehr so kreativ und leistungsfähig sein, wie er normalerweise ist. Und dann geht die Spirale halt immer weiter nach unten. Wenn ich jetzt aber eben tatsächlich, wie du ja so schön gesagt hast, jetzt gehe ich hin als Unternehmerin und sage, das Spiel mache ich nicht mit. Ich formuliere ein neues Spiel. Ich suche mir die Chancen raus, die uns diese Krise bringt. Und ganz häufig sind ja aus diesen Krisen dann auf einmal Ideen, Unternehmen oder Ähnliches entstanden, die die Welt tatsächlich auch revolutioniert haben. Und jetzt stelle ich dir die Frage, liebe Zuhörerin, was könnte denn deine Revolution oder Evolution sein, die du auslöst, wenn du dir erlaubst, wirklich deine radikale Schöpferkraft in Anspruch zu nehmen und dein Bewusstsein dahingehend zu steuern, dass du wirklich das morphische Feld, ich liebe Rupert Sheldrake, das morphische Feld dahingehend beeinflusst, dass du vielleicht als alleinige Person erstmal nur deine ganzen Mitarbeiter, vielleicht auch deine Familie, deine Partnerin, dein Partner, deine Freunde und so weiter tatsächlich befeldest über das, was du in dir trägst mit deinem Bewusstsein, um dann, und das ist das, was ich einfach liebe, einen wirklichen Unterschied in der Welt zu machen. Ich glaube, das ist das, was wir gerade jetzt am wichtigsten benötigen in der Luftepoche, wie du so schön sagst, die uns eigentlich ja schon mal das Geschenk macht, nämlich einen Unterschied zu machen, unsere Welt, in der wir jetzt gerade sind, eben nicht luftmäßig zu zerfleddern, in irgendwas hinauszugehen, sondern wirklich zu sagen, nee, ich nutze diese Energie, um mein Bewusstsein zu formen und etwas zu erschaffen, was es in dieser Form noch niemals gegeben hat. Wie siehst du das? Und du hast es so schön in deinem Artikel auch geschrieben, KI kann da die Brücke sein. Das wäre dann die zweite Frage dahintergehend. Wie kann uns diese neueste Technologie, die uns ja gerade überrollt, helfen, anstatt da, wo so viele Angst haben, uns zu zerstören, uns das zu nehmen, was für uns so wichtig ist, nämlich das Menschsein?
Mir, ich danke dir sehr und ich unterschreibe jedes Wort, was du gesagt hast. Jedes einzelne Wort. Und noch einmal dieses Doing. Ich bin ja so ein Anhänger einer sehr praktischen Spiritualität. Also ich begreife meine eigene Spiritualität einerseits als eine evolutionäre Spiritualität und andererseits als eine praktische Spiritualität. So, und das bedeutet, eine praktische Spiritualität bedeutet, wie kann ich denn aus dem, was ich an mir selber arbeite, mir ein gut gelebtes Leben formen? Das ist ein legitimer Punkt, ne? Das ist ein legitimer Punkt. Und wie kann daraus auch ein gesunder Körper werden? Wie kann daraus eine wunderschöne Liebesbeziehung werden? eine reife Liebesbeziehung in jeder Hinsicht, in jedem Akt. Wie kann daraus ein neues Wir sich orchestrieren? Also das sind ganz praktische Fragen. Und jetzt auf das Unternehmerische zurückkommen, das bedeutet, der erste Schritt ist zu verstehen, alles ist Geist. Der zweite Schritt ist zu verstehen, dieser Geist ist wandelbar. Der dritte Schritt ist zu verstehen, Bewusstsein ist nicht gleich Bewusstsein, sondern Bewusstsein hat verschiedene Aggregatzustände, wie Wasser sich als Eis zeigt oder als Dampf zeigt. So, wenn ich das einmal verstanden habe, dann ist der nächste Punkt der, dass ich begreife, wir alle sind miteinander verbunden, verwoben, vernetzt. Der Mega- und Meta-Trend unserer Zeit ist das Fremdwort Konnektivität, Vernetzung. Das ist in aller Munde. Warum? Ja, weil wir in der Luftepoche eben mit dem Geistigen sind und im Geistigen sind wir natürlich ganz leicht miteinander verbunden. Ich denke an dich und damit ist die Sache erledigt. Tschak, habe an dich gedacht, Cyranus, und die Sache ist gepunktet. Ne? Brauche nicht mehr, nicht weniger, ein kleiner Gedanke genügt, versteht jeder. Was die Menschen am wenigsten verstehen, das ist, weil es so schwierig ist zu verstehen, dass das, was da draußen passiert, ein Spiegelbild ist, dass wir in einem Spiegeluniversum leben, dass der wesentliche Aspekt unseres Gehirns sind Spiegelneuronen und dass wir das begreifen. Und wenn ich das einmal verstanden habe und wenn ich dazu verstanden habe, was ich vorhin oder was wir beide vorhin über die Kraft der Felder gesagt haben, dann verstehe ich als Unternehmerin, kann ich mein Unternehmen in relativ kurzer Zeit in eine neue Ebene des Erfolgs heben, indem ich weder an den Produkten noch an meinem Marketing oder an irgendetwas anderes herumfeile, sondern indem ich ein Floating Team bilde. Frauen sind da viel, viel leichter einzubeziehen. Die sind an sich schon so viel weicher wie wir Männer in der Weichheit ihres Bewusstseins. Frauen in aller Regel sind bei weitem nicht so gefangen in der Idiotie ihrer Standpunkte. Ich sage das ganz absichtlich, völlig absichtlich, ist mir nicht rausgerutscht. Ne? Die begreifen, ich kann mit Standpunkten spielen, ich kann diese Standpunkte verändern wie Korken im Wasser des Bewusstseins, wie Korken im Wasser des Meeres. Ne? Kann ich meine Standpunkte verändern, ich kann so sehen oder so. Frauen tun sich da leichter, Frauen fallen leichter in diese Weichheit. Und dann versteht die Betreffende, aha, ich verändere zunächst einmal mein eigenes inneres Feld. Geht easy. Als zweites verändere ich das mit meinen Mitarbeitern. Und zwar geht einmal um die nahen Mitarbeiter. Das heißt, ich kultiviere so etwas wie eine Innenschau. Ich könnte mich fragen, was muss ich denn glauben? Was müssen denn meine Belief Systems sein, damit das außen passiert? Was muss ich denn glauben? Was muss denn ich glauben über den Cyranus, damit mir der Cyranus zu einem Dialog einlädt. Und ich mache es einmal ganz praktisch. Ja, wenn ich glaube, was ich nicht tue, und vergib mir bitte, jetzt kommt erlaubst du mir ein Schimpfwort, erlaubst du mir das?
Klar.
Es ist nur exemplarisch und ich mache es nur exemplarisch, weil es halt pointierter ist. Ne? Wenn ich glaube, du seist ein Idiot, ja, dann wird dann nie und nimmer ein fruchtbarer Dialog herauskommen. Wenn ich jedoch hingehe und bei dir fällt es mir sehr leicht, dich als den Erkenner, der du bist, ein weiser, reifer, gescheiter, intellektueller, fühlender, rezeptiver Mann, ne, dann lädt mich das ein, in diesen Raum hineinzugehen, um das zu sagen, was wir damit sagen. Und das wesentliche Punkt ist, bei den vielen Worten, verliert nicht den Fokus des Feldes. Das Feld ist morphisch. Das Feld gestaltet alles andere. Und erst dann kommt, wenn wir das Feld haben in uns, dann sagen wir, wie bauen wir die Kommunikation neu auf? Worauf richten wir? Was ist denn das, was uns am meisten ausmacht? Und dann kommt natürlich dann kommt natürlich, unsere Kunden sind das Wertvollste. Dann kommt natürlich, wie komme ich denn mit solchen Fragen in Berührung? Wie komme ich denn in eine Art Zielgruppenbesitz, wenn ich so etwas Ökonomisches reinbringen darf? Dann kommen natürlich ökonomische Fragen hinzu. Dann kommen natürlich in Fragen hinzu, wie baue ich denn beispielsweise in dieser digitalen Welt einen guten Funnel? Und all das ist alles nachgelagert. Natürlich gilt es da was zu tun. Entschuldigung, aber das Wesentliche ist, das Allerwesentlichste ist, meine eigene innere Landschaft im Griff zu haben und zu erkennen, das können wir draußen verändern. Und wir können draußen alles verändern, wenn wir begreifen, dass die Veränderung von uns kommt und dass das Außen ein Spiegelbild ist. Ja.
Das ist sicherlich auch das wichtigste Learning, was wir hier eben mitnehmen können. Nicht nur zu wissen, dass wir dieses Naturgesetz wie im Innen so außen haben, sprich das Resonanzprinzip oder Spiegelbild, wie du es sagst, sondern das so stark zu durchdringen, dass ich mir im Idealfall immer wieder die Frage stelle, wenn mein Außen sich gerade vielleicht nicht ganz so zeigt, wie ich mir das wünsche, was ist mein Einfluss gewesen? Nicht, was ist meine Schuld, weil das hat mit Schuld überhaupt nichts zu tun. Schuld ist eine Erfindung der Kirche. Aber was ist mein Einfluss gewesen, den ich hatte, dass sich mir im Außen auf einmal dieses Bild zeigt? Und allein sich diese Frage zu stellen und dem das zu erforschen, kann ja wiederum alles verändern, weil wir wissen ja, was ich gestern gedacht, gefühlt und getan habe, ist das, was ich heute erlebe. Also kann ich meine Zukunft, die ja morgen schon beginnt oder eigentlich auch sogar gleich beginnt in den nächsten 5 Minuten, kann ich sie entsprechend formen mit dem formgebenden Feld, nämlich dem morphischen Feld. Und wenn wir uns das erlauben, dann erkennen wir uns, und du hast es ganz zu Beginn schon gesagt, Karl, dass wir wirklich so machtvoll sind, dass wir uns unsere Welt, unsere Wirklichkeit, unsere Realität selber erschaffen. Und dann ist auch nachvollziehbar, warum eine Entscheidung, auch das hatten wir vorhin, so machtvoll sein kann, vorausgesetzt, ich baller sie nicht einfach nur raus, sondern ich setze da wirklich eine geballte Kraft auch hin. Das heißt so schon dieses Kriegerbewusstsein. Ich finde das Bild so schön. Krieger hat einen Auftrag, der geht raus und der macht, völlig egal, was ist. Und wenn ich diese Entscheidung eben auch so verlässlich sage, meine Entscheidung, weiß ich, hat die Macht, meine persönliche Welt zu verändern, dann wird, so wie du es gesagt hast, die Entscheidung dazu führen, dass du kein Alkohol mehr trinkst, dass es vielleicht eine Weile braucht, aber auch mit dem Rauchen aufhörst. Und wenn wir das jetzt auf unser jetziges Leben nehmen, ob ich nun selbstständig bin, ob ich Unternehmerin bin, ob ich Sportlerin bin, ich habe ja auch viele Olympionikinnen hier im Podcast, deswegen werden sicherlich auch viele Sportler mit dabei sein, dann bin ich in der Lage, eine Welt zu erschaffen, um in deinen Worten zu reden, ein gut gelebtes Leben zu führen, ein glückliches, erfülltes Leben zu führen, wo ich innerlich im Frieden bin und damit den Frieden eben auch ausstrahle. Und ich bin, und damit überlasse ich gleich wieder das Feld, weil ich habe noch einen letzten Begriff, den ich gerne mit dir zerpflücken würde. Sind wir tatsächlich auch in der Lage, die Kriege zu beenden? Sicherlich nicht alle, weil es auch genügend andere Menschen gibt, die sehr kriegerisch denken. Aber zumindest unseren Teil dazu beizutragen und dann wieder diesen Impact, sprich den Unterschied in der Welt auch zu haben. Karl, wir wollten eigentlich, und da möchte ich auf jeden Fall noch hin, uns auch um das Thema des holistischen Universums kümmern. Da füllen natürlich oder da fallen dann Namen wie Fritz Albert Popp, David Bohm, Karl Pribram und noch viele andere. Die Namen sind mal irrelevant. Aber lass uns tatsächlich das Thema des Bewusstseins nochmal heute, wir können ja noch viel, viel weitergehen, aber es wird den Rahmen sicherlich sehr sprengen, aber mal nach oben bringen auf dieses Thema, was eben diese Wissenschaftler damals herausgefunden haben, was hat das mit diesem holistischen Universum in Bezug auf das Bewusstsein auf sich?
Ich zögere ein klein wenig, weil es ist so ein komplexes Thema.
Okay.
Ich mache das natürlich große Freude, weil es dauert jetzt dann auch relativ lang, dieser Podcast. Lass mich gerade noch einmal sagen, ich bin so durchdrungen davon, ich spüre auch so eine Liebe zu den Frauen, die da zuhören, dass sie das wirklich verstehen oder dass ich das so noch einmal sagen darf. Ich bitte darum, es ist außerordentlich praktisch, was ich sage. Geht nicht in die Falle und sagt, das ist ein Theorem. Es ist pure Praxis. Ich lebe so. Meine Firma geht gut. Ich bin gänzlich ohne Schulden unterwegs. Ich habe eine betörende Beziehung seit vielen, vielen Jahrzehnten mit meiner Seelenfrau. Und mein Körper ist gesund und ich bin in einem guten Alter. Ich möchte da nicht kokettieren, aber ich bin in einem guten Alter, und bin auch noch geistig, meiner Meinung nach, herzeigbar.
Definitiv. Komm, jetzt musst du uns aber auch mal verraten, wie jung du bist, Karl.
Ah, ich bin im 76. Lebensjahr.
Okay.
Und es ist einfach wunderschön, wenn ich da noch so einen Beitrag geben darf. Und ich bin einfach so durchdrungen von einem Beitrag, der einen Frieden ermöglicht und der uns letztendlich mit dem allergrößten Wert, den wir Menschen haben, in Verbindung bringt. Und wenn ich da der Werteforschung glauben darf, dann ist das die Freiheit. Das heißt, wir wollen frei sein, wir wollen ungebunden sein, wir wollen frei sein und wir wollen uns aus unserer Freiheit hingeben. Wir gehen aus unserer Freiheit in eine Beziehung hinein. Und Beziehungen werden dann wunderbar, wenn die Beziehung so aufgebaut ist, dass die Frau ganz und gar sie selbst ist und der Mann ganz und gar er selbst ist. Und jetzt noch einmal auf dieses holographische Universum zu kommen, wenn ich das begreife, wenn ich diesen einen Impact, wenn der rüberkommt, dass wir die Schöpfer sind und dass dieser Schöpfer weniger darum geht, einen neuen Mercedes zu kaufen, sondern dass dieser schöpferische Auftrag der ist, dass wir uns unseres Bewusstseins bewusst sein können und dass wir die Schöpfer sind unseres Bewusstseins, dann verstehen wir sind die Schöpfer unserer Realität, das heißt, wir erleben das Leben so, wie wir es erleben wollen. Und das ist so was Wesentliches, ne? Dann löse ich mich von den ununterbrochenen Angeboten der Empörung und der Erregung, die unsere Politiker uns vorspiegeln und unsere Medien uns vorspiegeln. Ich kehre bei mir ein und ich finde und forme mit meiner Firma in meinem engsten Kreis ein Bewusstseinsfeld. Erlaubt mir, dass ich da das Fachwort dazu anbiete, das heißt Noosphäre, mit zwei O geschrieben, Noosphäre. Ich forme eine Noosphäre in meiner Company mit den Menschen um mich herum und ich lade logischerweise dieses Bewusstseinsfeld auf mit Fülle, mit Freude. Und ich habe vorhin schon gesagt, Erfolg ist nichts anderes als das Unsichtbare sichtbar zu machen, mit natürlich auch mit einem Erfolg, der uns entspricht. Du musst ja nicht hergehen, du musst sagen, ich bin in 5 Tagen Millionär, sondern ich kann hergehen, was ist denn das, was mich nährt? Ne? Was ist denn das, was ich will? Und dann kann ich das für mich formen. Und in dem Ganzen kommt noch so ein komplexes Thema hinzu, wobei ich sehr unsicher bin, ob wir das noch machen sollen. Ich spiele das einmal hin. Wenn ich dann verstehe, dieser Spiegelbild, von dem ich gesprochen habe, der zeigt sich außen als ein Hologramm. Und ein Hologramm ist nichts anderes als eine Abbildung aus Licht, die eine dreidimensionale Welt simuliert. Kommt das an? Also ein
Ja.
Hologramm ist nicht etwas, wo da etwas tatsächlich ist, sondern ein Hologramm ist nichts anderes als das Zusammenspiel verschiedener Interferenzmuster, die entstehen durch eine raffinierte Anordnung von verschiedenen Spiegeln in Verbindung mit Laserlicht. So entsteht ein Hologramm. Und dieses Hologramm, könnten wir uns vorstellen, ist im Grunde genommen das, was wir als Leben bezeichnen. Das ist so ein schwieriger Gedanke, dass ich wirklich voller Mitgefühl bin, ob ich das jetzt noch sagen soll. Denn ich habe da einen Begriff geprägt und der lautet, es ist ein göttliches Hologramm. Nur so ist es verständlich. Ne? Wie jeder hat jetzt da verstanden, ich habe ganz kurz nur erzählt, was ein Hologramm ist. Wir kennen das Hologramm. 1947 wurde es erstmals entwickelt von Denis Gabor, einem ungarischen Ingenieur. Und der hat dann gemeinsam mit einigen, die du jetzt auch genannt hast, also David Bohm hast du genannt, Karl Priebam hast du genannt, der hat dann mit denen gemeinsam dieses holographische Weltbild entwickelt. Und Krishnamurti ist da zum Beispiel eingestiegen als weltbekannter spiritueller Lehrer, nur um es so zu sagen, und viele, viele andere. Es gibt da Nobelpreise dafür und viel. Ich will da nicht so ein Name-Dropping machen. Ich möchte einfach sagen, ich bin da sehr, sehr, sehr in dem Thema drinnen. Und der praktische Aspekt ist, verstehe, dass die Welt da draußen ein Spiegelbild unserer Innenwelt ist. Der Herr hat eine Friedensbewegung nur dann einen Sinn, wenn ich in mir diesen Frieden finde. Und ich will da überhaupt nicht meinem lieben Bekannten, und ich mag den auch total gern, den Daniel Ganzer, den so viele von euch kennen, den Historiker, der durch die Welt zieht und von seine Friedensbotschaft verkündet. Ich finde das großartig. Ich finde den Daniel wunderbar. Ich mag ihn total gerne. Und an dem Punkt irrt er halt einfach, ne? Er irrt, wenn er glaubt, es entsteht ein Frieden, wenn wir im Außen friedlich miteinander sind. Der entsteht so nicht. Der entsteht nur dann, wenn ich für mich begreife, und ich weigere mich oft, darüber überhaupt zu sprechen, weil mir vorkommt, das ist ja so aufgelegt. Das ist ja so dermaßen sichtbar. Es kann nur ein Friede dann sein, wenn ich diesen Frieden in mir kultiviere. Und wenn ich aus diesem Frieden, und jetzt kommt's, kein Konzept mache. Verstehst du? Nicht eine mentale Verhärtung mache, sondern ein Herzensanliegen. Und wenn in diesem Herzensanliegen mitspielt, dass ich mich auch als Mann einmal ärgern kann, dass ich auch einmal unfriedlich sein kann, verstehst du? Dann wird es nicht ein Konzept, dass ich mental über etwas drüber stülpe, sondern dann wird es gelebte, atmende Lebendigkeit. Und das bedeutet, dass jeder Mensch mit mir, auch wenn wir einen kurzen Moment unterschiedlicher Meinung sind, in der Sekunde wieder gut sein kann. Ne? Ich kann mir mal ärgern, und es kann mir mal auch ein unbedachtes Wort fallen, so Wort. Wichtig ist, ich bin in meinem Herzen verankert und lebe einen Frieden, der kein Gegenteil kennt. Und das ist kein Konzept, sondern eine Lebenshaltung. Und wenn das die Frauen mitbekommen, wie das geht, und dass daraus ein sensationeller Erfolg entsteht, denn schau, jeder Mensch will frei sein. Und weil wir können nur frei sein, wenn wir in Frieden sind. Wenn ich ununterbrochen an irgendjemand herum, meckere und dauernd irgendetwas auszusetzen habe, wie soll denn da Frieden sein? Es geht im Kleinen los, in unserer Beziehung geht es los. Wenn ich da eine Haltung habe, und wenn mein Blick auf meine Liebste, ich bin ja Mann, und deswegen darf ich das so sagen, weil die Frauen, die werden jetzt von Männern sprechen, ich schaue mit einem außerordentlich liebevollen Blick auf meine Liebste und beobachte sie in ihre Größe hinein, in ihr Tun hinein. Ne? Und was passiert? Sie erblüht darin, sie erblüht unter diesem Blick, und ich erblühe unter ihrem Blick. Denn es macht einen riesen, riesen Unterschied, wie meine Frau auf mich sieht. Ne? Wenn sie in mir ihren Lover sieht, wenn sie in mir ihren Gefährten sieht, wenn sie in mir ihren Freund sieht, wenn sie in mir ihren Ehemann sieht, wenn sie in mir ihren loyalen Partner sieht, dann wird mich das adeln. Und ist ganz was anderes, als wenn würde sie in mir, was sie nicht tut, einen Loser sehen, würde sie in mir irgendeinen so einen katastrophalen, weiß der Himmel was, sehen, verstehst du? Das tut sie nicht. Sie schaut mich an, und sie sieht mich mit diesem liebevollen Blick. Und das ist ein außerordentliches Energetikum, ein Aphorismus, nicht ein Aphorismus, weißt du, wie heißen denn diese, weißt du, diese, wie, so, weißt du, wie so eine Liebesquelle, die uns Männern absolut gut tut. Ich würde nie und nimmer vor meiner Frau stehen wollen als jemand, der durch und durch in allem und in jedem versagt, sondern ihr Blick auf mich, ihr Blick, wo sie mich durch ihren Blick zu ihrem König macht, das nicht über sie, über ihr, sondern mit ihr Seite an Seite. Und wo ich sie so anschaue und alles andere will, als dass dieser Unsinn kommuniziert wird, hinter jedem Mann steht eine erfolgreiche Frau. Nee, nein, sie steht direkt neben mir, sie steht Hand in Hand, und wir gehen Schulter und Schulter und Schulter an durchs Leben, und wir schauen gemeinsam. Und das macht uns aus als Ehepaar, und das macht uns auch als Unternehmer-Ehepaar, und das macht uns aus in dem, was wir tun. Das war so ein Preschen hinein in dieses holographische Universum, weil sich das eben als Spiegel zeigt. Ne? Das Licht ist unser Bewusstsein. Der Spiegel ist draußen, was geschieht. Im Hologramm ist keine Energie. Alle Energie, meine Damen, ist in uns, und sie ist in der Art, wie wir sehen und wie wir unser Bewusstsein gestalten und wie wir aus dem heraus ein Feld gestalten, und aus dem Feld entsteht morphisch die Form. Dankeschön. Eine Brandrede für, lasst uns gemeinsam dort Ursache sein, wo wir tatsächlich Ursache sind, nämlich in der Gestaltung unseres Bewusstseins. Und lasst uns einen Erfolg feiern, der sich gar nicht anders zeigen kann als grandios, wenn wir so miteinander umgehen. Danke, Herr Siranus, dass ich das alles sagen durfte. Ich bin ganz berührt.
Da bin ich auch gerade sehr berührt und jedes weitere Wort würde all das zerstören, weil ich vermute mal, auch du, liebe Zuhörerin, wünschst dir genau so eine Beziehung. Und ich weiß ja, lieber Karl, wie Jwala und du miteinander umgehen.
Dankeschön.
Und du hast so schön gesagt, wir sind ein paar Jahrzehnte zusammen. Ich glaube, ihr seid über 40 Jahre mittlerweile zusammen, oder?
Ja.
Und allein das zu schaffen und nicht einfach, und das ist das Entscheidende, nicht einfach nur beisammen zu sein. Weil viele, die über so viele Jahrzehnte zusammen sind, ja, das ist ja eher eine Lebensgemeinschaft. Aber ich sehe bei euch immer wieder eine Liebesgemeinschaft. Und deine Worte, die das eben gesagt haben, sich als König und Königin, so kennen wir es aus den Filmen, nebeneinander, die Throne sind nebeneinander und nicht voreinander oder untereinander. Das ist wahre Augenhöhe. Und wenn wir das schaffen, allein in der Beziehung, verändert sich alles in der Welt. Ich verneige mich zutiefst vor diesen Worten, die du gerade eben gebracht hast, lieber Karl, weil das ist wirklich traumhaft
Ja,
schön.
danke. Und lass uns weitergehen. Lass uns weitergehen, weil, wenn du das möchtest, ne? Weil ich bin so durchdrungen davon, dass das, was wir da so viele Jahre machen, auch und dass wir das weiter, dass wir sind einfach so in beide, Schwale und ich, wir sind beide so in einem Alter, wo wir sagen, wir haben so einen Bock drauf, das weiterzugeben, weil es, ich habe schon das Glück, es ist ja auch das so, es ist einfach die Liebe meines Lebens, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, das galt es immer und immer wieder auch zu pflegen, immer und immer wieder zu kultivieren. Wir hatten viele, 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 wir lieben es, miteinander in einem Dialog zu sein. Wir haben Dialogrituale machen wir bis zum heutigen Tag miteinander. Und es braucht auch etwas, um das Feuer wach zu halten, ne? Es braucht es in jeder Hinsicht. Und ich will jetzt da nicht in eine Paargeschichte eingehen, sondern ich möchte einfach sagen, der wesentliche Wert unserer Beziehung, das ist, dass wir einander freilassen und aus dieser Freiheit entsteht das Commitment, dass wir miteinander älter und älter werden und irgendwann einmal wird der letzte Vorhang fallen und davor habe ich jetzt schon Schiss.
Ja, aber wie schön ist das dann, wenn du mit diesem Vorhang der Liebe diese Welt verlässt?
Ja, danke schön.
Sehr, sehr gerne. Ich möchte zum Schluss, weil jetzt irgendwie noch einzusteigen, macht gar keinen Sinn, weil die Energie ist so schön. Du hast ja ein neues Projekt ins Leben gerufen. Das wollte ich einfach eigentlich zu Beginn schon bringen, aber es hat so gar nicht reingepasst. Dann machen wir es jetzt eben doch am Ende. Du hast ja ein neues Projekt ins Leben gerufen. Wo ich mag mal behaupten, das, was du gerade über die Beziehung gesagt hast, ins Generelle auch gebracht wird und man das Ganze auch wirklich für sich durchdringen kann, oder?
Ja, wir haben, also nicht nur ich, weil du hast gesagt, ich, nein, nein, Zweiler und ich gemeinsam
Okay.
haben das so gemacht und wir arbeiten halt so, wie das halt häufig ist. Von mir kommen die Texte. Ich bin ja auch so mehr wie soll ich sagen? Ich bin ja so mehr, der auch so dieses Theoretische hat und der das alles mitbringt und meine Liebste, die liebt es dann, das von mir so serviert zu bekommen. Ich wiederum tue das total gerne. Also es ist alles bestens. Jeder kommt das auf seine Rechnung. Und von mir kommen die Texte und von ihr kommt so die Schönheit in allem. Sie ist ja so jemand, der so es versteht, die Dinge auch so in eine wunderschöne, formale Schönheit zu heben. Und dieses Projekt, da geht es darum, dass wir wirklich einen Flug machen vom Mangel in die Fülle. Und von der Angst mit ihren Masken die da sind, Eifersucht und Neid und Scham und Schuld, haben wir egal alles gesagt, hin, also dieser Flug von der Angst in die Freiheit. Und das ist ein Projekt, das mir eine tiefe, tiefe Freude bereitet. Das ist einer so aufgebaut mit wunderschönen Filmen, die wir da gedreht haben in der Tiroler Bergwelt. So kurze Videos, weißt du, nur so 5 Minuten, dass es nicht so lange dauert, mit schön gestalteten PDFs, mit einem Text, den ich ordentlich geschrieben habe, mit einem guten Inhalt. Auch nicht so lang, weißt du, so einfach eine Seite oder zwei Seiten, so dass es gut machbar ist mit einem, das heißt ja, der Adler befreit sich. Das bedeutet, es gibt auch einen Adlerhorst mit Übungen. Und wenn das jemand 21 Tage macht, dann kann er zuschauen, wie sich sein inneres Feld verändert, wie sich seine innere Seele, sein inneres Wesen entfaltet und wie etwas Neues in seinem energetischen Feld passiert und wie ein innerer Aufstieg passiert im Bewusstsein. Und dadurch, dass wir alle miteinander frequenzspezifisch sind, ne? Wir alle sind miteinander frequenzspezifisch. Und die Menschen, die uns da zuhören, die sind frequenzspezifisch mit uns. Und nur deshalb hören sie ja überhaupt zu und die anderen haben längst abgeschaltet. Die kommen damit in Kontakt mit anderen Menschen, die ebenfalls Lust haben, ihr Geburtsrecht in ihre Hände zu nehmen, nämlich durch und durch frei zu sein, durch und durch dieses göttliche Wesen atmend zu erfahren und durch ein Leben zu leben, das ihr eigenes Leben zu einem Kunstwerk macht. Der Adler befreit sich, der innere Aufstieg in 21 Tagen. Und die Webseite darf ich noch sagen, weil sie ganz einfach ist, sie heißt Adler. Neulandfunk, ein Wort, neulandfunk.com. Neulandfunk, weil wir neuländische Funken in die Welt strahlen. Adler.neulandfunk.com. Grazie.
Wunderbar. Und schau mal, auch da hast du, das ist jetzt ein Insider für uns beide, eine Subdomain. Adler Punkt, genau. Das hatten wir vorhin, ist nicht zu euch, aber es war mir nochmal ganz wichtig gerade. Karl, natürlich bringen wir das alles in die Shownotes rein, auch wo man dich erreichen kann, in eure Webseite, Social Media Kanäle und so weiter und so fort. Aber ich möchte einfach diese Energie nutzen und ich glaube, liebe Hörerin, du kriegst das auch mit. Da ist so viel Liebe drin, da ist so viel Dankbarkeit drin, da ist so viel Ehrfurcht und Würde und Ehre drin. Und genau das möchte ich, und ich glaube, da kann ich auch in deinem Namen sprechen, lieber Karl, dir mitgeben, dass du genau diese Werte, wir haben vorhin von Werten gesprochen, auch in dein Leben mit einlädst, weil ich kenne den Karl jetzt seit 2007. Wir haben nicht immer so intensiven Kontakt, aber der Kontakt, den wir jetzt gerade haben, den haben wir jedes Mal, wenn wir uns treffen. Und das ist einfach nur wunderbar. Anders kann man es nicht sagen. Lieber Karl, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses erste Intensive. Es waren jetzt tatsächlich fast 1,5 Stunden und es war einfach wunderschön und ich freue mich auf noch viel mehr davon. Ich wünsche dir eine ganz wundervolle Zeit. Freue mich, wenn wir uns demnächst mal wieder auch mit Jwala zusammen, die auch eine so tolle Frau ist, im Claudia-Schlüssel begegnen in Tirol. Und dir, liebe Zuhörerin, ich weiß, dass du viel für dich mitgenommen hast. Wenn du jetzt noch mit dabei bist, hast du unglaublich viel für dich mitgenommen. Und ich wünsche dir, dass du all das tatsächlich auch in dein Leben integrieren kannst. Vielleicht in dein Business, vielleicht in deine Beziehung, vielleicht in deine Gesundheit, was auch immer. Völlig egal. Bewusstsein ist das A und So. A und O. Danke, dass du hier warst. Danke, Karl, an dich.
Danke auch von meiner Seite von ganzem Herzen. Danke vielmals.